Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Sonntag Quasimodo Geniti aus dem Kolosserbrief im 2. Kapitel. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu bitte aufstehen. Dort schreibt der Apostel: Mit Jesus Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Herr, tue meine Lippen auf, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Segne unser Reden und unser Hören in deinem Namen. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, den heutigen Sonntag nennen viele auch den Weißen Sonntag. Denn am ersten Sonntag nach Ostern war es in der alten Kirche üblich, dass die Täuflinge, die oft in großer Zahl über das Osterfest getauft wurden, noch einmal in den Gottesdienst der Gemeinde kamen und dabei noch einmal ihre weißen Taufkleider anhatten. Was sich im Leben dieser neu getauften Menschen verändert hatte, sollte an diesem Sonntag noch einmal im Blick auf das Leben aller Gemeindeglieder bedacht und in Erinnerung gerufen werden. Es war und ist bis heute also ein Sonntag der Tauferinnerung für uns alle. Und so ist es natürlich schön, dass wir heute an diesem Sonntag ganz deutlich eine Taufe vor Augen haben. Und immer wenn wir Kinder taufen, ist das natürlich für uns alle eine Erinnerung, dass auch wir einmal getauft worden sind. So hat dieser erste Sonntag nach Ostern seinen Namen und sein Thema bekommen, quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kinder. Und das meint natürlich nicht das schöne Bild eines neugeborenen Kindes alleine, sondern das meint vor allem auch das Leben als wiedergeborene Christen, als wiedergeborene Kinder Gottes. Von dieser altkirchlichen Tradition ist heute wenigstens der Name und das Thema des Sonntags übrig geblieben, aber auch ein ganz sichtbares Zeichen. Ich möchte Ihre Blicke hier vorne auf die Taufkerze, auf die Osterkerze lenken. Sie wurde in der Osternacht in diesem Jahr zum ersten Mal angezündet und nun wird sie bis zum nächsten Osterfest immer nur an einem Sonntag angezündet, als ein stilles Zeichen unseres Osterglaubens, als eine stille Erinnerung an den Ostermorgen. Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Und an dieser Osterkerze werden wir das ganze Jahr über immer wieder, wie auch heute, die Taufkerzen unserer Täuflinge anzünden, damit deutlich wird, das neue Leben des auferstandenen Jesus gibt auch dir ein neues Leben. Kerzen in unseren Kirchen und in unseren Gottesdiensten sind eigentlich immer ein Zeichen für den, der für unsere Augen und Sinne unsichtbar und verborgen ist, der auferstandene Christus. Er ist das Licht in der Finsternis, der helle Morgenstrahl eines neuen Tages in einem neugeborenen Leben. Immer wieder wird uns in der kommenden Zeit diese Kerze sonntags vor Augen stehen, weil es darum geht, dieses neue Leben dann auch wirklich zu leben. Da ist etwas angefangen worden, das seine Fortsetzung finden will in jedem Tag unseres Lebens. Wir brauchen die Erinnerung an die Grundlage, die uns für ein Leben als Kinder Gottes gegeben ist. Die Befreiung von der Macht der Sünde an Karfreitag und Ostern. Mit einem Blick auf unsere Osterkerze sind wir eigentlich bei den zentralen Gedanken unseres heutigen Predigttextes. Das erste, mit Christus zu einem neuen Leben geboren. Und das zweite, durch Christus zum Leben als Kinder Gottes befreit. Das erste, mit Christus zu einem neuen Leben geboren. Das ist zunächst einmal ein ziemlich, wie ich finde, theoretischer Gedanke, weil wir von diesem neuen Leben ja nun einmal so wenig sehen und spüren. Auch Henry, der gerade getauft wurde, sieht jetzt gar nicht anders aus als vorher. Ja? Und wir sprechen davon, dass er dieses neue Leben heute an diesem Tag mit Brief und Siegel zugeeignet bekommen hat. Und sehr schnell sitzen uns die Ansprüche der Kritiker im Nacken, die sagen, ihr Christen, ihr seid doch wirklich auch nicht besser als alle anderen. Und von einer Freude über ein neues und befreites Leben sehe ich bei euch auch relativ wenig. Ihr Christen, so hat es mal einer gesagt, ihr müsstet viel erlöster aussehen, dann könnte man euch euren Glauben auch abnehmen. Macht ihr euch alle da nicht irgendetwas vor? Ja, es klingt schon schrecklich steil und auch etwas anmaßend, wenn wir behaupten, wir sind mit Christus zu einem neuen Leben geboren. Damit begeben wir uns auf einen sehr glitschigen Boden, auf dem wir schnell ausrutschen und auf die Nase fallen, uns womöglich blamieren. Denn wir können in der Tat doch kaum etwas vorweisen, um zu zeigen, unser Leben, es ist tatsächlich neu. Liebe Gemeinde, wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie etwas Unbehagen dabei empfinden, wenn ich ganz steil und vollmundig behaupte, wir sind mit Christus zu einem neuen Leben geboren, dann haben Sie schon einmal rein gefühlsmäßig das Wesentliche dieses Textes heute verstanden. Ja, es geht hier nämlich überhaupt gar nicht um irgendwelche vorzeigbaren Tatbestände, die uns direkt ablesbar an uns anhaften. Es geht auch nicht um irgendwelche tollen Fortschritte unseres Lebens, die wir erreicht haben, sondern es geht ganz streng und ganz allein um das, was Gott in Jesus Christus an uns getan hat. Unser Unbehagen bei dieser steilen These von einem neugeborenen Leben ist gut, weil es uns ein Gespür und ein Wissen dafür gibt, dass wir es an Ostern nicht mit unserer Tat, sondern mit Gottes Tat zu tun bekommen. Und weil es uns ein Gespür dafür gibt, dass wir es in der Vergegenwärtigung des Ostergeschehens in unserer Taufe, dass wir es dort mit Gott, dem Schöpfer unseres Lebens, zu tun bekommen. In der Taufe wird uns eben nicht der Meisterbrief für eine gelungene Lebensänderung verliehen, sondern die Urkunde für ein Geschenk Gottes, das überhaupt gar keine Voraussetzung bei uns oder in unserem Lebenswandel findet, sondern ganz im Gegenteil. Von dem Gott, der uns die Taufe schenkt, heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist, als wir noch Sünder waren. Dieses Geschenk der Taufe, dieses Geschenk von Ostern, das erreicht uns nicht als tolle Menschen, als geläuterte und veränderte Menschen, sondern das ist sozusagen der Anfang eines neuen Lebens. Unser Unbehagen ist deshalb richtig, weil es ganz einfach nicht wahr ist, dass wir Christen die besseren oder die angenehmeren Menschen wären. Wir werden deshalb im Blick auf unser neues Leben niemals auf hervorragende Details unseres Lebens verweisen können und sagen, hier, schaut einmal her, so klasse und so toll bin ich. Das Schöne und Gute an uns ist vielmehr, dass wir im Blick auf unser neues, vollkommenes und ewig gutes Leben nicht auf uns selbst zeigen müssen, sondern auf den, der unser Leben gut macht. Das Gute daran ist Jesus darin, hat mal jemand den Slogan geprägt. Das Gute daran ist Jesus darin. Wir brauchen nicht auf das zu vertrauen, was wir aus uns machen, sondern was Gott aus uns macht. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist das eigentlich Neue unseres Lebens. Nicht mein Versagen, nicht meine Fehler, nicht die mehr oder weniger große Zahl meiner Erfolge, nicht meine guten Verdienste um das Wohl meiner Mitmenschen machen den Wert und die Güte meines Lebens aus, sondern einzig und alleine Gott selbst macht mein Leben gut und gibt ihm eine ewige Zukunft. Trotz allem und mit allem, was in meinem Leben gut oder schlecht ist. Ein paar Verse weiter heißt es im Kolosserbrief: Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist das Entscheidende, das Gute und Neue. Wir gehören auf ewig mit dem zusammen, der alle Not, der alle Schuld und alles Versagen meines Lebens null und nichtig macht. Deshalb liegt der ganze Ton in jenem steilen Satz auf dem Wort mit Christus. Wir sind mit Christus zu einem neuen Leben geboren. Lassen Sie uns das festhalten und immer wieder in Erinnerung rufen. Die Taufe zeigt uns, schenkt uns, gibt uns, was an Ostern geschehen ist. Jesus Christus steht zu einem neuen Leben auf und wir gehören dazu. Der neue Mensch, der ich sein werde und in Christus schon jetzt bin, ist mein Sein, wie Gott es sieht. Und wenn er mich so sieht, dann bin ich es auch, egal wie andere mich sehen und egal wie ich mich selbst sehe. Das Gute daran ist Christus darin. Es wäre nun alles falsch und bliebe wirklich Theorie, wenn damit nicht auch ganz praktische Konsequenzen für unser Leben verbunden wären. Deshalb mein zweiter Punkt: Durch Christus zum Leben als Kinder Gottes befreit. Neulich bin ich über eine WhatsApp-Gruppe gestolpert, die sich ganz unbescheiden die Besten nennt. Da könnte glatt mein Großvater dazugehören, der zwar noch keine Handys kannte, der aber manchmal resigniert behaupte, wenn ich mir die Leute um mich herum so angucke, dann bin ich immer noch der Allerbeste. Und wenn Sie nun meinen, dieser alte Mann wäre ein selbstzufriedener, in sich ruhender und ausgeglichener Mensch gewesen, dann irren Sie sich. Er hatte, wie wir alle, mit eigenem Versagen und vielen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Nur weiß ich nicht so genau, wie viel ihm davon bewusst war. Aber kennen Sie das vielleicht auch, dass wir hier im Gottesdienst zusammen bei der Beichte vor dem Abendmahl eine stille Zeit bekommen, in der jeder persönlich vor Gott aussprechen soll, was ihm an Fehlern und Schuld an seinem Leben bewusst ist? Und Ihnen fällt erstmal gar nichts ein, was Sie Gott jetzt unbedingt sagen müssten? Was ich meine ist, leben wir nicht alle ein wenig in dem Bewusstsein wie mein Großvater oder wie diese WhatsApp-Gruppe, dass wir eigentlich alle doch ganz okay sind, weil wir es uns ja auch nicht leicht machen, weil wir uns ja auch Mühe geben? Gehören wir nicht alle irgendwie zu den Besten? Ich will Ihnen und mir nun nicht einreden, wie schlecht wir aber doch alle im Grunde sind, sondern bei aller ansehnlichen Lebensführung fällt doch auf, dass wir es mit diesem oder jenem in unserem Leben oft schrecklich schwer haben. Immer wieder. Wir mögen alle miteinander tolle Kerle sein, aber wir haben es in unseren eigenen Familien oft schon schwer. Haben am Arbeitsplatz unterschwellig oder offen Auseinandersetzungen und Streit oder auch in der Schule. Gehen in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche ganz unbedacht falsche Wege. Können uns im Zusammenleben der Völker auf unserer Erde nicht der Schuld am Tod vieler Menschen entziehen, arbeiten durch unser Verhalten an der Zerstörung der Umwelt fleißig mit und so weiter. Klar, das wissen wir. Aber das liegt ja alles nun nicht nur an uns, oder? Vor allem liegt es nicht nur an uns, sondern in der Hauptsache bei vielen, vielen anderen und an vielen, vielen Sachzwängen unseres Lebens. Damit beruhigen wir uns gerne. Wie auch immer wir das einschätzen mögen, die Frage ist, wie ernst nehmen wir unseren mehr oder weniger großen Anteil an diesen schwierigen und wohl auch falschen Dingen, die uns Tag für Tag zu schaffen machen? Mag sein, dass wir immer noch die Allerbesten sind, aber stört uns überhaupt noch, dass wir an den Streitereien, an den belasteten Beziehungen und den vielfältigen Belastungen unseres Lebens Anteile haben, die ganz eindeutig doch auch auf unser Konto gehen? Hilft es uns wirklich weiter, dass wir im Verhältnis zu anderen doch immer noch ganz gut aussehen? Vielleicht haben Sie, wenn Sie einmal in einer stillen Stunde ehrlich darüber nachdenken, genau wie ich an dieser Stelle einfach wieder ein ungutes Gefühl. Und dann sind wir der zweiten Aussage dieses Predigttextes schon auf der Spur. Hier ist nämlich von der Macht des Bösen die Rede, die wir immer wieder in unseren ansonsten vielleicht ganz anschaulichen Leben spüren, die immer wieder einen dunklen Schatten auf unser Leben wirft und uns ganz gewaltig auch in ihren Bann zieht. Diese Macht des Bösen ist aber nicht irgendwie so eine unbeschreibliche, fatale, dunkle Macht dieser Welt, sondern diese Macht des Bösen ist nichts anderes als die Wirkung und das Gewächs unserer eigenen Schuld. Hier begegnet uns nicht irgend so eine schicksalhafte Macht des Bösen, sondern hier begegnet uns immer wieder die Konsequenz unserer eigenen Schuld. Das Fatale ist nämlich, unbereinigte Schuld macht Geschichte. Macht Geschichte in unserem Leben. Manchmal verhängnisvolle Geschichte. Wir kennen unsere Sünde nicht oder wollen sie nicht wahrhaben, aber dennoch quälen wir uns täglich an ihren Folgen. Hier, exakt an dieser Stelle, beginnt das Thema dieser lebenspraktischen Konsequenzen in einem neuen Leben durch Jesus Christus. Unser Verhalten ändert sich genau an dem Punkt, wo wir unserer Schuld ins Auge sehen, wo wir ihr nicht mehr ausweichen. Und mögen es auch nur die Anteile unserer Schuld sein an einem verkorksten oder wie auch immer schlimmen Weltsituation, wenn wir sie erkennen und ehrlicherweise ernst nehmen. Wir brauchen vor diesem unseren Versagen nämlich nicht ängstlich zu verstummen oder diese Dinge irgendwie verheimlichen, in die Ecke stellen, überspielen, sondern wir dürfen sie mutig anschauen. Anschauen, weil Gott mit diesen Dingen etwas getan hat. Weil Gott mit diesen Dingen für uns alle sichtbar etwas tut. Er hat nämlich den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Wir können tatsächlich zu unserem Versagen stehen, weil Gott dazu steht. Wir können neue Schritte eines veränderten Lebens wagen, weil Gott uns dazu den Rücken und das Herz frei macht. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube schon, dass im Umgang mit unserer eigenen Schuld und unseren Schuldanteilen oder wie auch immer wir unser Schuldkonto auflisten mögen, der Beginn praktischer Lebensänderungen liegt. Niemand kann Gott oder seinen Mitmenschen zu Gott oder zu seinem Mitmenschen ein gesundes, ein ungestörtes Verhältnis haben, solange Schuld unbereinigt bleibt. Niemand kann auf Dauer zufrieden leben, wenn er die Frage nach der eigenen Schuld irgendwie und immer wieder verdrängt. Schon deshalb nicht, weil uns die Konsequenzen daraus ja doch täglich und immer wieder einholen. Jesus macht uns das Angebot, diese Frage gültig und befreiend mit ihm an unserer Seite zu klären. Fassen wir doch Mut, zum Beispiel Schritte der Versöhnung in unseren Beziehungen zu gehen, weil es der Weg ist, auf dem Jesus sich mit uns verbunden hat. Es ist ein Weg, auf dem uns nicht alles gelingen wird. Es ist aber auf jeden Fall ein Weg, der uns an das Ziel des ewigen Friedens und der ewigen Freude bringen wird. Jeder kleine Schritt auf diesem Weg wird etwas von diesem ewigen Frieden, von dieser ewigen Freude spüren lassen, weil es Schritte auf dem Boden sind, den Jesus Christus uns freigeschaufelt hat, auf dem Jesus uns ein neues Leben bereitet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.